Dankeschön, Jonas und Team, dass ihr uns in diesen gewaltigen Lobpreis mit hineingenommen habt. Ich hätte da noch ein bisschen weitermachen können. Schön, dass wir nachher noch mal singen. Aber ich versuche jetzt mit der Predigt ein bisschen dran anzuknüpfen, an diesen Lobpreis und einfach noch ein bisschen über Jesus zu schwärmen. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Ich habe euch zu Beginn einen Vers mitgebracht, den ihr bestimmt in der letzten Zeit das ein oder andere Mal gelesen oder gehört oder selber auch gesagt habt. Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkünde euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird, denn euch ist heute ein Retter geboren, der ist Christus, der Herr in Davids Stadt. Siehe, ich verkünde große Freude, die für das ganze Volk sein wird, denn euch ist heute der Retter geboren. Diesen Retter, den wollen wir uns heute ein bisschen angucken. Wir wollen, nachdem wir Weihnachten seine Geburt gefeiert haben, heute nochmal zu Beginn dieses Jahres mit dem ersten Gottesdienst unseren Blick auf ihn richten, auf den Jesus, der im Stall zur Welt kam, aber der auch erwachsen wurde, der predigte Wunder tat, der am Kreuz starb und der von Gott auferweckt wurde. Der Gott, der Jesus, dessen Geschichte so keinen Anfang und kein Ende hat. Ein Buch, das man nie zu Ende gelesen haben wird, den wollen wir uns heute noch mal ganz bewusst vor Augen führen, um so ein Fundament für dieses Jahr zu bilden. Und da lade ich euch zu ein, den Vormittag dafür zu nutzen. Jesus sagt von sich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und in diesem Vers steckt schon so viel drin, eigentlich könnten wir den hier einfach so stehen lassen. Wir werden uns in dem ersten Schritt angucken, wo dieser Weg Jesus begonnen hat und bis wohin er führen wird. Wir wollen uns einfach mal so vorbereitend auf den Teil, der dann kommt, diesen roten Faden durch die Weltgeschichte angucken. Das klingt jetzt so, dass es sehr lange dauern wird. Wir machen das ganz schnell. Also es gibt nur einen kurzen Teil, aber einfach mal angucken, wer ist Jesus eigentlich? Dann werden wir uns anschauen, welches Leben Jesus uns eigentlich anbietet. Und das machen wir anhand von dem Predigttext, der für heute vorgeschlagen ist, aus Jesaja 61. Und dann kommen wir zu einer Frage, die einen ein bisschen herausfordern kann. Im dritten Schritt werden wir uns nämlich die Frage stellen, ob das denn wirklich das Fundament ist, auf dem wir leben. Wir würden als Christen sicherlich alle sagen, ja. Aber ob wir das schon so richtig ergriffen haben, lasst uns mal gucken, ob wir wirklich unser Leben auf diese Wahrheit wirklich aufbauen wollen. Zu Beginn bete ich noch mal ganz kurz und dann lese ich uns den Text. Danke, Vater, dass du hier bist. Danke, Jesus, dass wir dich anbeten dürfen. Danke, dass wir gemeinsam mit allen Engeln und mit allen Christen rund um den Erdball vor dich treten dürfen, um dich anzubeten. Danke, Gott, dass wir deine Kinder sein dürfen. Danke, dass du uns dein Wort gegeben hast. Und wir bitten dich, dass das heute Morgen hier alle Herzen berührt. Ich bitte dich, dass du meine Worte nimmst und einfach das daraus machst, was du für heute Morgen vorbereitet hast. Amen. Ich lese uns Jesaja 61, Vers 1 bis 3. Der Geist des Herrn, Jahweh, ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzens sind, Freilassung auszurufen den Gefangenen und Öffnung des Kerkers den Gebundenen. Auszurufen das Gnadenjahr des Herrn und den Tag der Rache für unseren Gott. Zu trösten alle Trauernden, den Trauernden Zions Frieden, ihnen Kopfschmuck statt Asche zu geben, Freudenöl statt Trauer, ein Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes, damit sie Terebinten der Gerechtigkeit genannt werden, eine Pflanzung des Herrn, dass er sich durch sie verherrlicht. 700 Jahre ungefähr, 700 Jahre vor Jesu Geburt, spricht er schon hier durch den Propheten Jesaja. Lässt er schon seine Berufung verkünden und ausrufen, also das, wofür er eigentlich auf diese Erde kommen wird. Und wir haben eben in dem Text aus Lukas gehört, wie Jesus diese Worte aufgreift und auf sich bezieht, aber da kommen wir gleich nochmal dran. Also Jesus spricht und verkündet schon seine Berufung, wofür er eigentlich da sein wird. Und wir kennen Jesus als das Kind in der Krippe. Das ist das Bild, das ist uns sehr, sehr geläufig. Natürlich auch als den, der Wunder tat, auch als den, der gekreuzigt wurde und auferstand. Aber seine Geschichte fängt ja schon viel früher an. Wie wir gerade gehört haben, er lässt sich durch die Propheten schon ankündigen. Er spricht schon, er taucht durch das Alte Testament immer wieder auf. Und schon noch ganz am Anfang bei der Schöpfung war Jesus schon beteiligt. Jesus von Anfang an beim Vater. Und dann kommt am Ende der Bibel diese Offenbarung, dieses gar nicht so einfach zu verstehende Buch, wo er von seiner Wiederkunft spricht. Das heißt, seine Geschichte ist noch nicht zu Ende. Jesus wird wiederkommen. Und das ist so ein Faden, der sich wirklich von Anfang bis Ende durch diese Weltgeschichte zieht. Und wir stecken jetzt gerade mittendrin. Mittendrin in dieser Zwischenzeit zwischen der Himmelfahrt Jesu, wo er zum Vater gegangen ist, und seiner Wiederkunft. Wir wissen nicht, wie lange dieser Zeitraum noch dauern wird, aber wir wissen das Ereignis, auf das wir uns freuen dürfen, auf das wir hinfiebern dürfen, hinleben dürfen. Dieser Jesus, der nicht eine Idee von Menschen ist, der überhaupt keine Idee ist, sondern der irgendwie alles ist. Dieser Jesus, der nicht Teil der Geschichte ist, er ist nicht so ein kleiner Zusatz, es gab ihn halt mal, er war so ein Wanderprediger. Viele Leute reduzieren ihn auf den Wanderprediger, der mal irgendwie gute Sätze geäußert hat. Aber Jesus ist einfach so, so, so viel mehr. Und ich habe eine Gleichung in einer anderen Predigt aufgeschnappt, die fand ich faszinierend. Jetzt was kurz für die Mathelehrer unter uns. Nico, wo bist du? Und ich fand diese Gleichung genial und ich möchte euch kurz mit hineinnehmen. Sie fängt mit Jesus an. Für die ganz hinten, hier steht Jesus. Jesus plus nichts. Jesus plus nichts gleich. So, was könnte da jetzt stehen? Alles. Ja, du kannst es bestimmt lesen, welche vorgeschrieben habe, aber das ist nicht schlimm. Jesus plus nichts gleich alles. Natürlich musste man das nicht lesen können dafür, weil das ergibt sich ja fast von selber. Ich finde, das ist total simpel, aber es drückt so viel aus. Jesus plus nichts gleich alles. Jetzt drehen wir das aber mal um, beziehungsweise nehmen wir mal Jesus da raus aus der Gleichung. Dann ist alles gleich nichts. Und das kann ich zutiefst bestätigen. Also wenn ich Jesus aus meinem Leben rausnehmen würde, da blieb da einfach nichts Lebenswertes mehr übrig. So, dann würde alles irgendwie in sich zusammenpurzeln. Nehmen wir Jesus aus der Bibel raus, da bleibt nicht mehr viel. Nehmen wir Jesus aus der Weltgeschichte raus, dann sieht es wirklich richtig, richtig düster aus. So, aber jetzt wollen wir Jesus ja nicht rausnehmen. Das heißt, auch jetzt in dieser Zeit, wo er nicht hier auf der Erde ist, wo wir von ihm lesen können, gibt es ihn. Jetzt in dieser Zeit ist er sogar sehr, sehr, sehr aktiv. Womit ist er aktiv? Er bereitet uns gerade eine Wohnung. Und das ist ein Punkt, da könnte ich jetzt wirklich lange ins Schwärmen drüber kommen, weil diese Tatsache, dass Jesus gerade im Himmel für uns einen Ort bereitet, wo wir einmal sein werden mit ihm, das klingt so ein bisschen weit weg. Aber es gibt so eine total schöne Parallele aus der jüdischen Verlobungstradition, wo nämlich der Verlobte, direkt im Anschluss an die Verlobung, geht er in das Haus seines Vaters und baut dort für sich und seine zukünftige Frau eine Wohnung. Und das ist total faszinierend. Erst dann, wenn der Vater des Bräutigams der Meinung ist, dass die Hütte jetzt gut genug ist, dann schickt er seinen Sohn los, damit er seine Braut abholen kann. Sehen wir die Parallele? Gott allein weiß den Zeitpunkt, wann Jesus zurückkommen wird, um uns zu sich zu holen. Aber genau darauf kommt es an, genau darum geht es. Wir wissen den Zeitpunkt nicht, aber Jesus wird kommen und wird uns zu sich holen. Und solange wir jetzt schon an dieser Hütte baut, die muss genial werden. Ganz egal, was er konkret gerade macht. Ich kann es mir nicht vorstellen, warum das so lange dauert. Ich weiß es nicht. Aber er baut an etwas. Und das tut er nicht nur an einem weit entfernten Ort im Himmel, sondern das tut er hier, auch in unseren Herzen. Denn während wir warten auf seine Wiederkunft, heißt es nicht nur aushalten. Heißt es nicht nur abwarten, dass das Leben irgendwie rumgeht und irgendwie sein Ding machen, sondern in dieser Zeit wirkt Jesus in uns. In dieser Zeit möchte er dein und mein Leben gestalten. Und ganz faszinierend, jetzt könnte man sich ja fragen, warum, also wenn er jetzt da ist im Himmel und eine Wohnung baut, wie kann er denn gleichzeitig hier sein? Naja, klar, Gott kann irgendwie alles. Aber auch an dem Punkt gibt es eine super schöne Parallele zu dieser jüdischen Tradition. Denn während der Bräutigam im Haus seines Vaters an der Wohnung baute und die Braut oder die Verlobte wartete, dass er endlich zurückkommt, währenddessen gab es den Trauzeugen, der hin und her geschickt wurde, um Botschaften zu übermitteln. So, der hatte gut was zu tun, hoffentlich. Und diesen Trauzeugen, den haben wir auch, das ist der Heilige Geist. Jesus hat uns den geschickt als Tröster, als Beistand, als den, der uns in alle Wahrheit hineinführen wird. Und während wir auf unseren Jesus warten, auf unseren Bräutigam, währenddessen ist der Heilige Geist da und bringt uns immer tiefer in Gottes Botschaft hinein. Und wir dürfen mit Gott sprechen, das ist nicht wunderbar. Und dadurch passiert etwas in uns. Und das, was da passiert, da komme ich jetzt zum zweiten Punkt und zum eigentlichen Predigttext für heute, den wir gerade aus Jesaja gehört haben. Währenddessen möchte Jesus ganz viel tun. Und da wollen wir jetzt mal reinschauen, was er denn so tun möchte. Wir haben ganz am Anfang von dem Text die frohe Botschaft. Jesus ist zu den Elenden geschickt worden, um ihnen die frohe Botschaft zu verkünden. So, und jetzt dürft ihr euch mal kurz fragen, während ich hier schreibe, ob ihr schon mal euch elend fühlt. Dürft das gerne für euch beantworten. Und jeder, der das mit einem Ja beantworten kann, den kann ich eigentlich nur beglückwünschen. Dann hat Jesus was für dich. Hey, Jesus ist zu den Elenden geschickt worden, um frohe Botschaft zu verkünden. Freut euch, euch ist heute der Retter geboren. Er ist gekommen, um zerbrochene Herzen zu verbinden. Jetzt kommt der schwierigste Teil der Predigt. Ich muss nämlich ein verbundenes, zerbrochenes Herz malen. Ich muss zugeben, mein Sohn hat mir vorhin schon geholfen vorher und hat mir das hier geholfen vorzuzeichnen. So, ich hoffe, das erkennt man. Ein verbundenes, zerbrochenes Herz. Jesus ist gekommen, um zerbrochene Herzen zu verbinden. Und was heißt das? Jeder, der mit Verletzungen zu tun hat, der tief getroffen ist, von Menschen enttäuscht ist, von Gott enttäuscht ist, vom Leben enttäuscht ist, hey, Jesus kommt, um dein Herz zu heilen, um es in Ordnung zu bringen. Dann kommt er, heißt es in dem Text, um Gefangene in die Freiheit zu führen, Kerkertüren zu öffnen, Freiheit auszurufen. Und das kann durchaus physisch sein. Wir haben genug Zeugnisse aus der Zeit der Bibel, aber auch in der Zeit seitdem, wo Gefängnisse aufgehen, wo Menschen befreit werden. Das ist wunderbar. Es kann aber auch das innere Gefängnis natürlich sein. An dem Punkt, wo wir innere Gebundenheiten erleben, wo wir das Gefühl haben, wir kommen in irgendeiner Sache nicht weiter. Vielleicht sogar krasse Süchte, keine Ahnung, schlechte Angewohnheiten, all das, was uns irgendwie einschnüren will. Hey, Jesus hat das Zeug, uns aus diesem Kerker rauszuholen. Das ist wunderbar. Er hat das Zeug dazu, denn dieselbe Kraft, mit der Gott Jesus von den Toten auferweckt hat, mit dieser Kraft lebt Gott in uns. So, und wenn Gott Tote auferwecken kann, dann wird er jeden aus seinem inneren Kerker rausholen können. Und dann heißt es hier, das Gnadenjahr des Herrn zu verkündigen. Und da kommen wir jetzt zum Kern des Evangeliums dahin. Jesus greift ja hier ein Bild auf. Alle 50 Jahre wurde den Israeliten ihre Schulden erlassen. Alles wurde auf Null gesetzt. Das Gnadenjahr, das Jubeljahr. Und Jesus greift dieses Bild auf. Und wir wissen ja nun mal heute im Rückblick, er ist am Kreuz gestorben, um unsere Schuld zu tragen. Das heißt, um alles auf Null zu setzen. Und was heißt das? Ganz kurz, ich möchte es euch anhand von vier simplen Symbolen erzählen und der eine oder andere wird sich schon aufgeschnappt haben hier und da. Ich finde diese vier Symbole so treffend, um einfach wirklich in Kürze die beste Botschaft der Welt zu verkünden. Nehmt sie euch gerne mit. Und das beginnt mit einem Herz. Und das Herz steht für Liebe. Für diese Liebe, für die wir eigentlich geschaffen worden sind. Wir sollen Gott lieben, wir sollen unseren Nächsten lieben, also die Menschen um uns herum, und uns selbst lieben. Das ist der Punkt, für den wir Menschen designt worden sind, wofür wir auf diese Welt gesetzt worden, wie wir eigentlich funktionieren sollen, Liebe zu leben. So, Und jetzt haben wir aber das Problem, dass wir Menschen das vergeigt haben. Und das tun wir immer wieder. Immer wieder vergessen wir es, verchecken wir es einfach, wirklich Liebe zu leben. Denken nur an uns, machen unser Ding und viele haben sogar Gott vergessen. Nicht nur vergessen, ihn zu lieben. Wie viele Menschen, für wie viele Menschen spielt er gar keine Rolle mehr, ist einfach nicht mehr da. Und wenn wir von diesem Weg der Liebe abweichen, dann weichen wir von Gott ab. So, und jetzt mag es sein, dass Menschen gar nicht interessiert sind an Gott, dann kann ihnen das herzlich egal sein, aber es wird der Zeitpunkt kommen, wo sie merken, dass sie auf dem falschen Weg unterwegs waren, dass sie eigentlich, ja, dass es einen Gott gibt. So, und dann ist es unter Umständen zu spät. Weil wir mit diesem vom Weg abweichen, Sünde, Zielverfehlung, an dem vorbeischlittern, was eigentlich gedacht war, weil wir damit vor Gott null Chance haben. Schmilzen, vergehen wie Wachs in angesichts von Feuer. Der heilige Gott und wir Menschen, wir haben keine Chance, weil das so ist, kam eben unser Jesus auf diese Erde. Gott wurde Mensch in Jesus, starb an einem Kreuz und trug unsere Schuld. Unser Abweichen von dem Weg hat Jesus am Kreuz bezahlt. Und das ist ein Ding, das kannst du nicht bis ins Letzte erklären. Aber jeder, der es einmal erlebt hat, wie Jesus Schuld im Leben ausradiert, der wird davon weitergeben können. Und wenn du das annimmst, wenn du das annehmen kannst, dass dieser Jesus am Kreuz für dich gestorben ist, um deine Schuld, um dein Abweichen wegzuradieren, dann darfst du wissen, dass du mit Gott versöhnt bist und dass der Weg in den Himmel frei ist. Und dann haben wir das vierte Symbol und das ist ein Anker. Und der steht dafür da, dass du und ich eine Entscheidung treffen müssen. Wir sind eingeladen, uns an diesem Jesus festzumachen, wie unseren Anker zu werfen und zu sagen, hey, ich hake jetzt an dir ein, damit ich von dir nicht mehr wegkomme. Denn ich möchte jetzt mein Leben mit dir leben und ich möchte meine Ewigkeit mit dir leben. Und das ist zusammengefasst das, was Jesus mit dem Gnadenjahr meint. Wenn ihr jetzt gut aufgepasst habt eben, dann werdet ihr gemerkt haben, dass nach dem Gnadenjahr ein unangenehmes Wort auftaucht, und zwar das Wort Rache. Ich bin gekommen, um die Rache für unseren Gott auszurufen. Da fragt man sich ja jetzt schon, naja, jetzt haben wir gerade das hier gehabt, was ist denn jetzt mit der Rache? Es ist so, wenn wir uns dagegen entscheiden, wenn wir den Anker nicht an Jesus setzen, dann haben wir Gott zu fürchten. Und das gehört auch zur Wahrheit. Jeder, der nicht mit diesem Gott versöhnt ist durch Jesus, der sollte sich echt in Acht nehmen. Das heißt, ich weiß gerade nicht wo, aber ist egal. Das heißt, wer in die Hände des lebendigen Gottes fällt, er ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Und es ist so, bin ich nicht mit ihm versöhnt. Dann müssen wir uns echt auf das Schlimmste gefasst machen. Und ich bin dankbar dafür, dass das so ist, weil das heißt, Gott wird Gerechtigkeit herstellen. Und wie oft leiden wir mit in dieser Welt und leiden darunter, was schlimme Dinge Menschen anrichten können. So, das ist ja, gucken wir in die Ukraine, fürchterlich, zu was Menschen fähig sind. Und manchmal werde ich sauer, wenn ich das sehe und denke mir, wenn ich sie kriegen könnte. Aber Gott ist der Gerechtigkeit herstellen wird. Und da bin ich sehr, sehr dankbar für. Das heißt, Jesus ist auch gekommen, um Gerechtigkeit herzustellen. Jetzt habe ich hier was vergessen. So, Gerechtigkeit. Und dann heißt es hier weiter in dem Text, und das mache ich ganz kurz, Trost den Trauernden, Freudenöl statt Trauer, ein Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes, also Trost, Freude, Ruhm, das sind auch so Dinge, die wollen wir ja gerne haben. Also ich sage da nicht nein, wenn ich das höre. Wie gut, dass Jesus all das bringt, all das geben kann. Und dann der Abschluss in diesem Text. Da steht etwas von einer Pflanzung des Herrn, je nach Übersetzung von Bäumen, die da benannt werden. Das ist am Ende das Ziel, denn hier heißt es, das und das und das und das, damit sie, Terebinten der Gerechtigkeit genannt werden, eine Pflanzung des Herrn, dass er sich durch sie verherrlicht. Wer schon mal den Psalm 1 gelesen hat, der kennt das Bild von dem Baum, der nah am Wasser gebaut ist. Und ein Baum, der nah am Wasser gebaut ist, der geht nicht kaputt, der kriegt permanent Nahrung, die er braucht. Das heißt im Psalm 1, dessen Blätter welken nicht und der bringt seine Frucht zur rechten Zeit. Das heißt, alle die, die sich wirklich auf diesen Jesus einlassen, die dürfen damit rechnen, dass sie wie ein Baum stabil stehen und von Gott versorgt werden. Wunderbar. Das ist das, was in diesem Text alles genannt wird. Und jetzt vielleicht vergleichen wir es nochmal ganz kurz, weil wir von Weihnachten kommen mit dem Weihnachtsgeschenk. Das ist das Jesus-Paket. Das ist das, was vor 2000 Jahren in dieser Krippe für dich und mich lag. Und vielleicht habt ihr schon mal ein Weihnachtsgeschenk von jemandem bekommen, wo ihr irgendwie schon dachtet, da weiß ich schon, was drin ist. Wir haben das manchmal, dass bei uns dann so ein Päckchen von der Tante liegt, wo wir schon wissen, da sind selbstgebackene Kekse drin oder so. Freut man sich drüber, aber erstmal packt man dann das aus, wo man ja schon das große Ding mit der Überraschung, wo man sich drauf hingefiebert hat, was auf dem Wunschzettel stand. Später kommen dann die Kekse auch noch. Und manchmal frage ich mich so ein bisschen, ist das mit dem Jesus-Paket auch so? Dass wir so ein bisschen schon denken, naja, eigentlich wissen wir das ja alles so. Haben wir es wirklich schon ausgepackt. Und damit komme ich zum dritten Punkt, der Punkt mit der Wahrheit. Marlene hat uns vorhin vorgelesen, wie Jesus die Jesaja-Worte auf sich bezogen hat in der Synagoge von Nazareth. Und sie hat vorgelesen von der Reaktion der Leute. Sie haben sich gewundert und sie haben sich gewundert, weil Jesus, du bist doch der Sohn des Zimmermanns Josef. Wir kennen dich doch. Du sagst, du beziehst es auf dich? Sie waren irritiert, weil Jesus für sie schon in einer Schublade drin steckte. Sie kannten ihn schon. Sie hatten sich irgendwie an ihn gewöhnt. Er steckte für sie. Für sie war das Bild eigentlich schon fertig. Und dann ist es sehr krass, wie das weitergeht. Jesus sagt ja, naja, der Prophet gilt nichts in seiner Heimatstadt. Also heißt so viel wie, ja, wenn ihr eh nichts von mir erwartet, dann kann ich euch ja auch nicht wirklich was bringen. Und dann bringt er zwei Beispiele aus der Geschichte, wo Gottes Wirken nicht zu seinem Volk gekommen ist, sondern nur zu zwei Leuten, die das erwartet haben. Diese eine Witwe von vielen, die versorgt wird, und der eine Aussätzige von vielen, der geheilt wird. Warum alle anderen nicht? Und Jesus bringt es in Zusammenhang hiermit. Das ist doch spannend. Und es löst dann bei den Zuhörern eine Wut aus, dass sie Jesus vom Abgrund runterschmeißen wollen. Sie sagen, so redest du mit uns nicht. Wir gehören dazu. Wir sind das Volk Gottes. Und ich glaube, diese Frage dürfen wir uns doch dann auch einfach echt mal stellen. Stellen wir sie uns mal wirklich selber. Gehören wir zu denen, die Gottes Wirken im Alltag wirklich erwarten? Wollen wir das? Strecken wir uns danach aus und freuen wir uns auf den Jesus, der eines Tages wiederkommen wird? Oder durfte Jesus uns vor 2000 Jahren retten und irgendwann mal wiederkommen und jetzt so lange machen wir halt irgendwie unser Ding. So. Ich glaube, irgendwo dazwischen stecken wir. Jeder von uns will irgendwie Gottes Willen tun, aber jeder von uns ist auch immer wieder versucht, das zu vergessen, sich dran zu gewöhnen. Wir hören Sonntag für Sonntag eine Predigt. Wir haben die ganzen Geschichten so oft gehört. Wir kennen sie doch auswendig. Aber haben wir das echt ergriffen? Haben wir es wirklich ergriffen? Glauben wir es wirklich? Es gibt diese Situation, wo Jesus einem Mann sagte, hey, dem, der glaubt, ist alles möglich. Dem, der glaubt, ist alles möglich. Und wie reagiert der Mann? Ja, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das ist so viel wie, ich will ja eigentlich glauben. Wir dürfen Gott um Glauben bitten. Wir dürfen ihn darum bitten, dass unser Glaube wächst. Wir dürfen ihm zugeben, hey, der ist noch so klein. Ich weiß gar nicht, ob ich das alles ergreifen kann. Und wenn das bei dir so ist, dann darf ich dich einfach ermutigen und einladen, bitte Gott darum, dass er dich wachsen lässt, dass er deinen Glauben wachsen lässt. Und vielleicht darf ich dir ganz zum Schluss eine Frage stellen. Es heißt in der Bibel, der Glaube kommt aus der Verkündigung und die Verkündigung aus dem Wort Gottes. Und wenn wir merken, dass es mit unserem Glauben hier und da so ein bisschen hapert, dann darf ich dir die Frage vielleicht stellen, hast du dein Leben auf das Wort Gottes aufgebaut? Ist wirklich Gottes Wort das Fundament deines Lebens? Und wenn ihr mich das fragen würdet, würde ich natürlich sofort sagen, ja klar. Und dann würde ich hoffentlich nochmal drüber nachdenken und hoffentlich zu dem Erkenntnis kommen, boah, ich glaube, es darf noch mehr sein. Und ich wünsche uns das so sehr, dass wir wirklich unser Leben echt auf dem Wort Gottes aufbauen. Nicht in erster Linie auf unseren Erfahrungen, unserem Verstand, unserer Prägung. Das hat alles seinen Wert. Aber Gottes Wort soll doch die höchste Instanz in unserem Leben sein. Dieses letztendlich entscheidende Ding sollte doch Gottes Wort sein. Deswegen möchte ich dich ganz zum Schluss herzlich ermutigen zu drei Dingen. Lies die Bibel, Punkt 1, und zwar täglich. Gewöhnst dir an, das nie zu versäumen, weil das ist die Antwort auf alle Fragen des Lebens. Das brauchen wir. Das ist Gottes gesprochenes und geschriebenes Wort direkt aus seinem Mund zu uns, durch den Trauzeugen, den Heiligen Geist, noch einmal übermittelt. Lies die Bibel täglich. Bitte Gott, dass er deinen Glauben wachsen lässt. Auch das können wir täglich tun, denn es geht immer noch mehr. Hey, wachsen können wir immer weiter, bis wir bei ihm sind. Und drittens, lasse Jesus wirklich auf den Thron deines Lebens. Auch da würden wir wahrscheinlich sagen, naja, da ist er doch. Aber meinen Thron, den fege ich oft wieder leer, weil ich schnell doch versucht bin, wieder selber zu entscheiden. Lassen wir Jesus konsequent wirklich der König auf unserem Thron sein. Denn ohne Jesus ist alles nichts. Nehmen wir ihn von dem Thron runter, ist er leer. Dann ist da gar nichts. Und wie schön ist das, sein Leben mit diesem Jesus zu leben. Ich wünsche uns das, dass uns das für das Jahr 26 super wichtig ist, dass wir wirklich unser Leben nur an ihm festmachen oder nichts anderem. Und dass wir auf das Jahr zurückblicken können und feststellen können, hey, Gott hat uns ein kleines bisschen im Glauben wachsen lassen. Ich möchte noch einmal beten. Danke, Jesus. Danke für all das, was du uns gebracht hast und immer wieder bringen möchtest. Danke, dass wir von dir ein Leben in Fülle bekommen dürfen und dass das alles trotzdem noch nichts ist, verglichen mit dem, was kommt, wenn die Wohnung fertig ist und du uns zu dir holen wirst. Und ich möchte beten jetzt für jeden, der heute seine Entscheidung für dich ganz neu festmachen will oder für auch vielleicht zum ersten Mal eine Entscheidung für dich treffen will. Ich bitte dich, dass du unsere Herzen ganz, ganz voll machst mit dir, sodass es wirklich für uns nichts Schöneres und nichts Wichtigeres gibt als das Leben mit dir. Dir gehört alle Ehre.